Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Ulrike Gero, Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ich könnte auch sagen, glühende Europäerin, ja?
Nee, ich glühe so ungern. Außerdem ist ja heute jeder glühende Europäer, auch Salvini. Insofern, für Europa zu sein, ist nicht mehr das Ding, sondern welches Europa?
Wir haben es nicht abgesprochen, aber ich habe jetzt nämlich genau diese Frage. Also glühende Europäer, sagen wir mal guter Europäer. Ich hätte nämlich mal drei Namen und Sie sagen mir mal kurz und knapp, ob das gute Europäer sind. Mhm. Fangen wir mal an mit Ursula von der Leyen.
Ja.
Okay, wenn Sie beim folgenden Jahr sagen, dann hätte Europa einen verloren, zumindest in wichtiger Position, Alexis Tsipras?
Ja.
Okay. Dritter Name, Sie haben ihn gerade genannt, Matteo Salvini, der italienische Innenminister. Guter Europäer?
Ja. Er ist davon überzeugt, dass er das ist. Das präzisieren wir gleich. Er hat immerhin durchgesetzt, dass es jetzt europäische Lösungen gibt. Ja, das war natürlich Erpressung, aber jetzt gibt es europäische Lösungen bei der Anlandung der Boote.
Die Irrfahrt der Alan Kurdi ist beendet. Das deutsche Rettungsschiff hat Hilfe von Malta erhalten. 65 Flüchtlinge dürfen an Land gehen, werden jetzt verteilt in europäische Länder, also in die, die zur Aufnahme bereit sind. Darunter ist auch Deutschland. Wer die Nachrichten am Wochenende verfolgt hat, der weiß, dass Italien die Einfahrt des Schiffes vorher verweigert hatte. Der harte Hund, Italiens Innenminister Matteo Salvini, sagt nein. Die Europaexpertin Ulrike Gero ist mein Gast heute. Frau Gero, Sie haben ja gerade schon Matteo Salvini auch in gewisser Hinsicht zu einem guten Europäer interpretiert. Warum? Weil er letztendlich Europa auf diesem Wege zu einer gemeinsamen Flüchtlingspolitik zwingt, die Merkel, Juncker und Co. Vorher mit gutem Willen nicht geschafft haben?
Ja, also meine Antwort bezog sich einfach darauf, dass die Frage, bist du für oder gegen Europa, dass diese Frage einfach zu kurz greift, ja, in den Situationen, in denen wir haben. Und natürlich bin ich nicht für Salvini, um das mal ganz deutlich zu sagen. Aber es greift einfach zu kurz, den Italienern die Verantwortung zu überlassen und eben keine europäische Lösung zu haben. Und insofern hat natürlich Salvini mit seiner Blockade, dass die Boote da nicht einlaufen dürfen, im Grunde eins erreicht, nämlich den Zwang zu europäischen Lösungen. Das haben wir ja jetzt bei dem Boot, was in Malta angelaufen ist, sehr schnell gemerkt. Kaum wurde das Boot angelegt, gab es Portugiesen, Frankreich, Luxemburg, Deutschland waren die vier Länder, die gesagt haben, wir nehmen das. Aber der Zwang, einfach zu sagen, die Flüchtlingskrise ist keine italienische Krise, ja, sondern wenn wir helfen, was wir natürlich wollen und tun müssen, darüber reden wir gleich, aber wenn wir helfen, gibt es europäische Lösungen und es ist nicht die Aufgabe von Lampedusa. Das hat Salvini durchgesetzt und das kann man jetzt drehen und wenden, wie man will. Das finde ich in der Wendung eigentlich eine gute Sache.
Ich finde auch interessant vor diesem Hintergrund, wie leicht es jetzt auch ist, guter Europäer zu sein, also oder sich besser darzustellen. Ich bin etwas gestolpert über Horst Seehofer, den deutschen Innenminister, der vom Geiste der europäischen Solidarität gesprochen hat, aus dem heraus jetzt eben 40 Personen hier in Deutschland aufgenommen werden von diesem Boot, weil in Rom die Bösen sitzen. Sie sagen, ja, die bringen aber einiges voran. Die Frage ist aber natürlich, was ist die politische Motivation in Italien und anderswo, dass man sagt, wirklich eine europäische Lösung, europäische Verteilschlüssel, wir werden der Migration gemeinsam Herr und wir sorgen vor allem dafür, dass Menschen im Mittelmeer nicht ertrinken? Oder ist es nicht eigentlich eine politische Linie, die sagt, lass uns gemeinsam abschotten?
Ja, also die Linie geht natürlich gar nicht. Ja, also es geht jetzt nur um die Resultate. Die Linie geht gar nicht. Auch das rassistische Gerede von Salvini, das geht alles gar nicht. Die Lega hat übrigens in Lampedusa selber 56% bei den letzten Lokalwahlen erzielt. Ja, also die eigentliche Frage ist tatsächlich, wie können wir sozusagen beides hinbekommen? Es ist natürlich völlig vernünftig, dass wir sagen, wir müssen Grenzen sichern, wir müssen Kontrolle haben, wer einreist. Und natürlich brauchen wir legale Fluchthilfe. Natürlich müssen wir Fluchtursachen bekämpfen und diese ganzen Dinge, diese Lager in Libyen sozusagen aufstocken mit Hilfe, humanitärer Hilfe versorgen und diese ganzen Dinge. Und das muss diskutiert werden. Das, was mich eben nur gestört hat, ist, wenn sozusagen Italien da so ein bisschen erpresst wird nach dem Motto, die Italiener sind die Bösen, die lassen die Boote nicht anlanden. Denn die Italiener haben zu einer Zeit, als die Flüchtlingskrise hier noch keine war, also vor 2015, haben die Italiener in großem Umfang Hilfsmaßnahmen gemacht. Mare Nostrum 2012. Damals haben sie übrigens deutsche Hilfe gefordert, ja, und nicht bekommen, weil das für uns noch kein Thema war. Und darauf wollte ich nur hinweisen, dass die Sache zu kurz greift, wenn wir jetzt sagen, da weigern sich die Italiener, es muss einfach europäisch aufgelöst werden.
Wenn wir nach vorne schauen, die Frage, wie man das löst, da gibt es jetzt verschiedene Antworten. Sie ja selbst haben auch einen Aufruf mit unterzeichnet, unter anderem mit Etienne Balibar in Frankreich. Es gibt eine Aussage, wir hatten heute Morgen im Deutschlandfunk im Interview den luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn, der sich sehr über Italien aufgeregt hat und mal folgende Skizze gemacht hat, auch mit Blick auf die schwierige Situation in Libyen.
Ich glaube, dass wir es hinbekommen müssen mit der UNO, also die Europäische Union mit der UNO, dass die Menschen, die gerettet werden, dass die ausschließlich in Camps kommen, die kontrolliert werden vom UNO-Flüchtlingswerk und von der OIM. Es gibt eine solche Struktur, ich habe sie selbst gesehen, bei Tripoli. Der bräuchten wir mindestens 6, wo doch die Migranten dann in ihre Heimatländer zurückgeführt werden und die Asylanten dann an einen sicheren Ort kommen können. Wir brauchen ganz schnell wieder europäische Schiffe im Mittelmeer. Wir können die NGOs nicht allein lassen. Und wir müssten im Vorhinein Häfen bestimmen, wo diese Schiffe einfahren können. Die müssen nicht nur auf Malta oder auch nicht nur in Italien sein, ist ganz klar. Dass wir dann Strukturen schaffen in diesen Häfen, wo die Menschen, die aufgenommen werden, auch wieder mit dem UNO-Flüchtlingswerk und mit der OIM.
Das sagt Jean Asselborn, der luxemburgische Außenminister. Jetzt frage ich mich an dieser Stelle, das klingt ja alles sehr rational und sehr, sehr gut nachvollziehbar. Man kann sicherlich über das eine oder andere diskutieren. Nur, warum sollte die EU das jetzt schaffen, was sie bis 2015, nach 2015 unter politisch besseren Bedingungen, also mit Partnern, mit denen man besser im Kontakt war als beispielsweise mit einer jetzigen italienischen Regierung. Warum sollte man das jetzt schaffen?
Weil der Druck größer wird und weil inzwischen einfach ganz genau aus dem Grund der populistische Druck das europäische System beschädigt und zwar extrem beschädigt und deswegen einfach klar ist, dass wenn das nicht gesamteuropäisch gelöst wird, dann gibt man im Grunde, und das war ja das Thema jetzt dieser kleinen Diskussion, den Populisten einen Vorwand, die EU weiter zu beschädigen.
Aber kann man das denn positiv gewinnen? Also haben Sie eine Skizze, wie man humanitär im Sinne einer Rettung von Menschen, die auch wirklich in Gefahr sind, agieren kann, wie man Flüchtlinge nicht nur abwehrt an den Grenzen?
Also ich meine, Asselbaum hat ja heute Morgen das Richtige gesagt. Ja, also es muss natürlich sofort einfach Transitstätten geschaffen werden. Die Leute landen an, dann müssen sie registriert werden. Wir haben einen Dublin-Raum, das heißt auch nicht nur die Italiener sind dafür verantwortlich, sondern ganz Europa. Dann müsste man, da hat ja Gesine Schwan auch vernünftige Konzepte zu entwickelt, kann man ja gucken, ob es zum Beispiel Städte gibt, die freiwillig Migranten aufnehmen, die dann wiederum Zuschüsse bekämen und zwar direkt von der Europäischen Union, dass man es also sozusagen heraushebt aus dem Europäischen Rat und da über nationale Entscheidungsmechanismen und Verteilungsschlüssel operiert, sondern dass man ganz klar sagt, wir haben jetzt hier ein Boot, es sind so und so viele Leute, gibt es vielleicht Kandidaten, die das wollen und die Städte, Kommunen und die würden dann direkte Förderung von der EU bekommen. Das ist so grosso modo das Konzept von Frau Schwan.
Und glauben Sie, dass das politisch realistisch ist?
Naja, also es ist schon klar, dass dahinter eine Verteilungsdiskussion steht. Ja, wie viel können wir schultern, wie viel können wir machen? Ich glaube, dass es nur dialektisch aufzulösen ist. Dialektisch heißt, wir haben eine Kontrolle darüber, wer kommt. Ja, Kontrolle ist ganz wichtig, auch um die Sicherheit der Menschen zu generieren. Das war ja das Problem mit der Frau Raketa, dass da auf einmal sie sich sozusagen einfach Flüchtlinge angelandet hat und nicht wusste, was passiert jetzt mit denen. Das heißt, Kontrolle ist ganz wichtig. Aber solange Europa, glaube ich, Kontrolle geltend machen kann, wir kontrollieren, wer reinkommt, wir haben den Prozess in der Hand, wir wissen, wohin wir die Leute schicken und wer dann dafür auch bezahlt. In dem Moment, glaube ich, ist die Akzeptanz groß. Wir haben ja zum Beispiel gestern Demonstrationen in Europa, in Deutschland, in vielen Städten gehabt. Wir haben ungefähr 70% Zustimmung in Deutschland zur Seenotrettung. Da ist jetzt die Frage, ist die deutsche Zustimmung äquivalent zur europäischen Zustimmung? Also in Italien ist sie ungefähr bei 20%, weil die das mehr schultern.
Wenn ich einhaken darf, wäre die Zustimmung auch noch da, wenn es sich nicht um wenige hundert, wenige tausend Fälle addiert handeln würde, sondern wenn diese Route wieder sehr aktiv genutzt würde.
Absolut. Und dann ist aber genau der Punkt, dass wir das zusammendenken mit den anderen Sachen, die wir hier gerade verhandeln. Fridays for Future, Klima, das heißt, wem nehmen wir einfach die Lebensgrundlage weg? Wem nehmen wir die Lebensgrundlage weg, weil wir sozusagen auch im Syrienkrieg nicht eingreifen? Wem nehmen wir die Lebensgrundlage weg durch unsere Agrarpolitik und so weiter? Also diese Sachen zusammenzudenken und zu sagen, was ist denn das Zukunftsmodell für eine euroafrikanische Kontinent, in dem im Grunde ja Mobilität und diese Sachen nicht nur für weiße Menschen gelten dürfen. Ja? Und da sich hinzudenken ins dritte Jahrtausend, das ist natürlich die eigentliche politische Herausforderung. Wir fangen ja langsam damit an, ja, Fluchtursachen bekämpfen und so weiter. Den Hörern vielleicht eine kleine Buchempfehlung, das von Luce Irigaray ist eine belgische Psychologin, die hat ein wunderschönes Buch geschrieben, das heißt Welt teilen. Und die Aufgabe, die Denkaufgabe des nächsten Jahrtausends ist, wie teilen wir die Welt? Ja.
Wie hältst du es mit Europa? So heißt das jüngste Buch meines heutigen Gastes, Ulrike Gero. Im Moment muss man in diesem Kontext wahrscheinlich erstmal die Frage klären, wie hältst du es mit Ursula von der Leyen? Die SPD ist nach wie vor not amused. Die SPD-Europaabgeordneten wollen wohl Nein sagen im Europaparlament, wenn die deutsche Verteidigungsministerin dort zur Wahl steht als EU-Kommissionspräsidentin. Frau Gero, mit gutem Grund oder ist das jetzt mittlerweile nur noch deutsches Klein-Klein?
Also erstmal im Ergebnis eine gute Wahl, im Verfahren problematisch. Ja? Juristisch ist nichts dagegen einzuwenden. Der EU-Vertrag regelt eindeutig, der Rat kann Vorschläge machen, das Parlament stimmt zu. Politisch problematisch, warum? Weil wir seit 2014 im Prinzip so eine pädagogische Übung gemacht haben. Es gibt jetzt Spitzenkandidaten, wir wollten Bürgernähe herstellen, die Bürger entscheiden und so weiter. Und dass wir jetzt schon beim zweiten Mal 2014, 2019 gleich sagen, oh Spitzenkandidaten, dann bitte doch nicht.
Aber beim ersten Mal hat es ja geklappt, dann ist es Jean-Claude Juncker geworden.
Ja, aber auch natürlich nur, weil sich damals die Sozialdemokraten und die EVP einig waren und weil es eben nur zwei Parteien waren, die sozusagen was zu sagen hatten und auch nur mit Zähneknirschen. Ne? Erinnern wir uns, es hat 3 Monate gedauert, bis Juncker dann...
Und da war eine gewisse Angela Merkel vor allem dagegen. Ne? Aber ich glaube, es hat aber auch was mit Jean-Claude Juncker persönlich zu tun.
Ja, ne? Genau. Wollen wir da nicht mehr rein.
Tempi passati.
Tempi passati, jedenfalls jetzt von der Leyen oder wer sonst. Ja, insofern wäre ich schon dafür, dass es vielleicht nicht im Ergebnis nicht die schlechteste Lösung ist, zumal als Frau natürlich, muss ich jetzt auch nochmal sagen, von Lagarde dazu an der EZB, vernünftiges Personalpaket. Aber die Frage ist tatsächlich, wollen wir ein demokratisches Europa? Wollen wir ein Bürger-Europa? Wollen wir den Bürgern den Eindruck vermitteln, eure Stimme zählt? Mhm. Und insofern fand ich das Schönste an dem ganzen Verfahren, dass die von der Leyen direkt gesagt hat, wenn sie jetzt Kommissionspräsidentin wird, wird sie dafür sorgen, dass 2024 nach anderen Wahlmodi gewählt wird.
Ja, gut, das ist natürlich auch wieder ein Versprechen in die Zukunft. Muss man sehen, ob sie auch die politische Macht hat, wenn sie denn in das Amt kommt, das auch wirklich umzusetzen. Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Vorsitzende, war gestern im Sommerinterview in der ARD, hat sich auch natürlich zu dieser Frage geäußert. Ich würde gerne nochmal auf die Frage kommen, was denn jetzt eigentlich, also was man auch mit diesem Zwiespalt, den sie dargestellt hat, am besten macht. Also ob man sagt, da gibt es jetzt höheres Interesse, also macht den Weg frei, oder man geht den SPD-Weg und sagt, nee, das Verfahren war nicht in Ordnung. Hören wir mal, was Annegret Kramp-Karrenbauer sagt.
Jeder, der jetzt sozusagen eine Linie fährt, dass das im Europäischen Parlament möglicherweise niedergestimmt wird, muss vor allen Dingen wissen, dass er damit einen großen Konflikt zwischen Europäischem Rat und dem Europäischen Parlament riskiert. Das schwächt die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Und es gibt kein Land in Europa, das so auf eine handlungsfähige Europäische Union angewiesen ist wie Deutschland. Und deswegen, wer eine solche Linie fährt, der schwächt am Ende des Tages auch deutsches Interesse. Und das kann nicht die Linie einer Regierungspartei sein.
Annegret Kramp-Karrenbauer hat das gestern Abend gesagt in der ARD. Ich habe jetzt zwei Probleme damit. Das erste ist, es ist halt diese Friss-oder-Stirb-Logik. Muss man jetzt halt machen, sonst gibt es noch mehr Streit und das wäre für alle doof. Und das zweite ist, sie spricht da immer vom deutschen Interesse. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Europaabgeordneten der SPD denke, die sollen ja gerade nicht dem deutschen Interesse folgen, sondern dem demokratischen Interesse. Und die haben nun mal gesagt, Ursula von der Leyen war nicht unsere Spitzenkandidaten. Die waren auch auf gar keinem Wahlzettel. Von der wusste man gar nicht, dass sie das werden könnte.
Also genau über diese Formulierung von Frau Kramp-Karrenbauer bin ich gestern auch gestolpert. Ja, also in deutschem Interesse Europa zu machen, ist sozusagen genau kein Europa zu machen oder eben nicht europäisch zu denken. Und insofern, ich muss sagen, ich bin auch tief gespalten. Ich habe eben schon gesagt, im Ergebnis gutes Personalpaket, aber im Verfahren wirklich problematisch. Ich habe auch mehrere Twitter-Posts selber abgesetzt, zu sagen, Spitzenkandidaten, wir halten uns jetzt bitte an die Demokratisierung, an die mühsam errungene Demokratisierung, wo die Spitzen der EU, des Parlaments, wo die Spitzenkandidaten ja ein Weg sind. Wir zeichnen jetzt neue Möglichkeiten vor, transnationale Listen und so, das ist ja alles im Gespräch. Aber jetzt sozusagen sich nicht dafür zu verkämpfen, heißt eben auch sozusagen Errungenschaften aufzugeben. Ich weise darauf hin, dass in jedem Gerichtsurteil, wenn Sie ein Urteil machen, ja, das kann mit Verfahrensfehlern, wird das weggekickt. Ja, also wenn Sie sich beim Bundesverfassungsgericht über irgendwas beschweren, Sie machen Verfahrensfehler, sind Sie raus, noch bevor in der Sache entschieden wird. Und das wäre natürlich auch ein Argument zu sagen, hey, wenn das Verfahren nicht stimmt, dann ist da was faul und wir müssen da nochmal hingucken.
Also unterm Strich, was würden Sie dem Parlament empfehlen? Jetzt nicht nur der SPD im Europaparlament, sollte das Europäische Parlament allein aus Institutionen Selbstbewusstsein sagen, nein zu Ursula von der Leyen?
Also ich habe auch Sven Giegold, der bei Grabau-Steingart im Podcast geantwortet hat, noch nicht ganz deutlich hören sagen, was jetzt die Grünen machen. Ja, ich glaube einfach, können wir das, wissen Sie, ich habe keine Kristallkugel, aber das ist wirklich eine ganz schwierige Entscheidung. Ja, ich bin die Letzte, die Europa handlungsunfähig sehen möchte. Ich bin die Letzte, die gute Kandidaten jetzt hier irgendwie rauskicken möchte. Aber Prinzipien sind einfach doch wichtig. Ja. Und insofern bin ich da auch wirklich auf Messerschneide und ganz gespannt auf die Abstimmung. Die SPD hat ja nur 16 Abgeordnete in Europa. Die wird es sozusagen am Ende nicht alleine entscheiden, wobei jede Stimme natürlich zählt, wenn es jetzt darum geht, wer stimmt zu. Mhm.
Ja. Sven Giegold, der Grünen-Politiker, den Sie gerade erwähnt haben, hat ja im Prinzip was Ähnliches gemacht, was Ursula von der Leyen auch in Aussicht gestellt hat. Nie wieder. Also so eine Logik, genau, diesmal genau, noch genau. Ja, mhm, aber dann nie genau. Wieder. Es ist halt wirklich die Frage, kriegt man das irgendwie garantiert? Kriegt man dafür Garantien? Heute ist Ursula von der Leyen bei der Grünen-Fraktion in Brüssel im Europäischen Parlament. Vielleicht unterschreibt sie da ja irgendein genau. Papierchen.
Man müsste das konditionieren, ja. Da wäre ich auch dafür. Wir konditionieren das, dass wir mit einem anderen Wahlzettel in die 2024er Wahl gehen. Da gibt es ja die ersten Vorschläge, hätte ich ein paar zu machen. Wir können ja sagen, wir haben zwei Stimmen beim Europaparlament. Eine Stimme für transnationale Parteien, die in allen Ländern die gleichen sind. Eine zweite Stimme für den regionalen Abgeordneten. Dann würde sich das sozusagen ergänzen. Aber darüber muss geredet werden, weil dieses Nie wieder, das ist tatsächlich, wenn wir jetzt die Demokratisierung des Parlaments und die Bürgernähe nicht schaffen in den nächsten 5 Jahren, dann sehe ich wirklich schwarz für die Europäische Union.
Aus gegebenem Anlass mit einem kleinen Griff ins Archiv erinnern Sie sich an Alexis Tsipras, dieses Enfant terrible, das vor 4 Jahren auf einmal die europäische Bühne betrat und vor allem den damaligen deutschen Finanzminister immer wieder auf die Palme brachte.
Ich mache keine Vorhersagen. Bisher hat niemand verstanden, was die griechische Regierung eigentlich will. Herr Tsipras hat heute wieder erklärt, mit dem Sparprogramm ist endlich zu Ende sein. Sie bräuchten nur mehr Geld. Ja, wenn Sie jemanden finden...
Wolfgang Schäuble an die Adresse des Alexis Tsipras, das war im Sommer 2015. Was würde Wolfgang Schäuble heute sagen, Ulrike Giraud? Alexis, is over.
Ja, wahrscheinlich freut er sich, ja.
Ja, meinen Sie?
Also ich habe die 2015er Jahre auch noch gut in Erinnerung, Varoufakis, Tsipras und so weiter, ja. Also das konnte man ja auch, ich sag mal, aus feministischer Perspektive macht man sich auch seine Gedanken, wenn man so dieses Männerduell sich da anschaut, ja. Aber das nur als Fußnote. In der Tat hat mich der Wahlsieg, er war nicht überraschend, er war angekündigt, ja. Aber
der Wahlsieg
ist,
für die Konservativen.
Für die Konservativen, jetzt für die Neodemokratie, ja.
Man kann auch an dieser Stelle ergänzen, es geht wirklich unglaublich schnell in Griechenland. Der neue Premierminister Mitsotakis ist bereits vereidigt, vor wenigen Minuten vereidigt worden.
Also absolut. Und insofern waren das wohl so 4 Ausnahmejahre. Ja, also ich habe letztes Jahr tatsächlich den Tsipras mal erleben dürfen in Thessaloniki auf einer Konferenz, in Delphi auf einer Konferenz. Das war schon so ein Tausendsasser irgendwo. Ja, also ganz dynamisch und so weiter, muss ich jetzt sagen, aus der persönlichen Erfahrung raus. Ich würde auch nicht denken, wir müssen uns ja kurz daran erinnern, die Neodemokratie war 2015 auch im Erdboden. Ja, also die war nirgendwo. Also dieser im Grunde Sieg, das jetzt emporkommen nach diesen nur 5 Jahren sozialistischen Exkurs, wenn man es jetzt mal so bezeichnen möchte, ist schon relativ erstaunlich, aber Tsipras hat es wirklich auch nicht leicht. Ja.
Aber Sie sagen gerade sozialistischer Exkurs, ist ja die Frage, ob es das am Ende wirklich war.
Denn eben nicht.
Alexis
eben
Tsipras hat sich ja mit Händen und Füßen gewehrt, ein dramatisches Referendum gegen die Euro-Sparpolitik gemacht und auch deutlich gewonnen. Und am Ende hat er ja dann mehr oder minder das gemacht, was auch ein genau. Wolfgang Schäuble wollte. Sparen, genau. Sparen, sparen.
Er kriegte das Memorandum of Understanding von der europäischen Troika wirklich, ich sag mal, wie eine Stopfkanzlei in den Hals gewirkt, ja. Und wir hatten ja vorher das Referendum Oxy, die Griechen wollten das nicht. Dann gab es diese ganzen Turbulenzen. Wir erinnern uns an den Juli 2015, wo das verhandelt wurde, Memorandum of Understanding, und wo der Krugman ja noch den Twitter-Post gemacht hat, this is a scoop, das ist ein Putsch im Grunde, ja. Und am Ende hatte Tsipras keine Wahl. Er ist angetreten mit einem, das lassen wir uns nicht gefallen, musste am Ende klein beigeben. Und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen, wofür er im Grunde den Preis bezahlt, ja.
Das war ja auch demokratietheoretisch. Ich spreche ja mit einer Professorin für Demokratieforschung, übrigens ja auch eine Anhängerin der Idee der Europäischen Republik. Vor diesem Hintergrund frage ich mich und frage ich Sie, war das eigentlich ein positives Beispiel dafür, dass Brüssel einfach mal direkt regiert hat und eine nationale Regierung, die es einfach nicht mehr hinbekommen hat, quasi in den Senkel gestellt hat? Oder war es eigentlich höchst problematisch, dass im Prinzip eine Art Expertokratie von oben diktiert hat, was passieren muss?
Naja, höchst problematisch. Ja. Also demokratietheoretisch gesehen ganz klar. Sie können ja nicht Kommissionsbeamte, die selber kein Mandat haben, die nicht gewählt werden, zusammen mit IWF-Leuten nach Griechenland schicken und die Gewerkschaften entmachten. Ja. Also das ist natürlich demokratietheoretisch wirklich ganz problematisch. Übrigens auch mit Blick auf Portugal können wir mal gerade vergleichen. Ja? Der portugiesische Gerichtshof hat ja teilweise Sachen, die die Troika veranlasst hat in Portugal, rückgängig gemacht, mit dem Argument, dass die Troika dafür kein Mandat hatte. Also sie können unter gegebenen Bedingungen in der EU, kann der lange Arm der europäischen Technokratie nicht durchregieren. Es sei denn, und da will ich ja hin mit der Diskussion um die Europäische Republik, es sei denn, wir parlamentarisieren die europäische Demokratie. Es sei denn, wir stellen die europäische Demokratie auf andere Füße. Es sei denn, der Bürger entscheidet. Es sei denn, wir haben Gewaltenteilung in Europa und so weiter. Also wenn wir dahin kommen, ja, dann kann natürlich Brüssel in Anführungszeichen durchregieren. Ja, aber so wie das war das ein
Tau. Hätte für die Menschen aber natürlich vor Ort keinen Unterschied gemacht, ob das jetzt die Troika entscheidet oder das Europäische Parlament.
Doch, das hätte einen Unterschied gemacht, ja, weil wenn wir eine volle Parlamentarisierung gehabt hätten, hätten die Griechen ja sozusagen mitentschieden, ja, und sie hätten eben nicht ein Memorandum of Understanding sozusagen in den Hals gestopft bekommen. Also das ist eben genau das meine ich, und deswegen hier zurück zu von der Leyen, was wir eben diskutiert haben. Wir diskutieren permanent ein Tauziehen zwischen einem Rat und Mitgliedstaaten, also zwischen europäischer Exekutivmacht und dem nationalen Interesse oder den nationalen Parlamenten. Das diskutieren wir, das nennt Habermas Exekutivföderalismus. Darauf ist meine Antwort. Wir beenden den Brüsseler Exekutivföderalismus und machen ein parlamentarisches, demokratisches Europa. Dann kann Europa auch regieren. Oder aber die Nationalstaaten sind in letzter Konsequenz der Souverän.
Ja, wobei aber natürlich all das voraussetzt, dass man eine Mehrheitsentscheidung dann auch akzeptiert. Also ich meine, auch in einem demokratisch-republikanisch verfassten Europa wären die Griechen mit ihren Interessen natürlich eine verschwindend kleine Minderheit gewesen.
Ja,
das heißt also, der europäische Steuerzahler, der dann sagt, ich gebe doch nicht hier mühsam erwirtschaftetes Geld aus für einen Schlendrian, ob das dann immer wirklich ökonomisch so berechtigt war, dieser Vorwurf, sei mal dahingestellt. Aber in dieser Wahrnehmung waren ja viele und sind viele.
Trotzdem würde es ja bedeuten, dass sie sozusagen die Abstimmung nicht mehr aggregieren in einem Staats- und Regierungschef, sondern dass sie einfach die Bürgerinnen und Bürger zusammen abstimmen lassen, nämlich alle Europäerinnen und Europäer. Und das hätten wir ja mal austesten können. Ja, es wäre ja gar nicht klar gewesen, ob sich in dieser Situation 2015 nicht eben Teile der europäischen Linken zum Beispiel mit den Griechen solidarisiert hätten. Ja? Also in einem parlamentarischen Verfahren. Das würde ich ja dann eben nicht mehr nur national mir angucken wollen.
Ist denn die Eurokrise eigentlich vorbei?
Na, ist sie natürlich nicht, ja. Also ist gerade ein spanischer Kollege hat gerade ein Buch herausgebracht auf Englisch, The End of German Euro Hegemony. Ja, klingt nicht so hübsch in deutschen Ohren, das Ende der deutschen Euro-Hegemonie. Aber heute auch ein Interview des Leiters des Kieler Instituts für Weltwirtschaft in der Neuen Züricher Zeitung, der auch sagt, beim Euro, am institutionellen Gebälk sozusagen, gibt es noch massiv Arbeit, Bankenunion und so weiter. Nein, die Euro-Krise ist nicht vorbei. Wir haben das Gröbste vielleicht hinter uns, aber noch sind die institutionellen Strukturen, die wir jetzt gesagt haben, die müssen wir jetzt haben. Ja, Einlagensicherung, Rekapitalisierung der Banken und so weiter. Das muss noch passieren. Die Baustelle ist immer noch offen und es muss weitergearbeitet werden.
Die Deutsche Bank wird massiv umbauen. Entsprechende Gerüchte waren ja schon länger im Raum. Die Konzernspitze hat diese jetzt bestätigt. Und da gibt es erstmal einen, ja, wahrscheinlich eher positiven Twist, so in der öffentlichen Wahrnehmung, zurück zum Kerngeschäft. Schluss mit den Börsenspekulationen des Investmentbanking. Und dann gibt es eine große, traurige Zahl dazu. 18.000 Mitarbeiter müssen gehen. Das wirft einige Fragen auf, deswegen erweitern wir unsere Runde. Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero ist weiter an meiner Seite und zugeschaltet aus unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main ist Mischa Erhardt. Was ich mich frage, Herr Erhardt, werden da jetzt 18.000 Investmentbanker entlassen oder ist das doch eher die Frau oder der Mann am Schalter?
Ja, das ist noch nicht so ganz klar und da hat Herr Sewing heute Morgen in einer Telefonkonferenz auch etwas ausweichend geantwortet. Was klar ist, ist, dass im Investmentbanking stark gespart werden soll. Da will sich die Deutsche Bank zum Beispiel aus dem Aktienhandel zurückziehen, komplett auf der ganzen Welt. Das betrifft verschiedene Regionen, USA, Asien, London, aber auch Deutschland. Und da wollte er sich aber nicht festlegen, welche Region das jetzt besonders betrifft und wo die Mitarbeiter dann betroffen sind.
Ist das sowas, ich gucke auch mal in die Richtung von Ulrike Gero, wie das Zurückschrauben der Globalisierung, das wir ja auch auf großer politischer Ebene sehen, die wir jetzt mal bei einem Konzern beobachten können oder wahrscheinlich doch eher ein Konzerngeschehen, das man erstmal isoliert betrachten muss.
Hört sich fast so an, ja. Die Deutsche Bank ist ja in großen Misskredit geraten und wenn man jetzt mal anguckt, wir haben ganz viele Debatten über Rückkehr der oder Rücknahme der Globalisierung, über Dezentralisierungsgeschichten, auch im Energiebereich, dass wir das alles dezentralisieren. Wer in den Fokus rückt, sind natürlich Sparkassen, kleine Banken, die einfach mittelständische Betriebe wieder finanzieren. Und da ist das Kerngeschäft und dieses Kerngeschäft ist auf dem Boden und hat mit Finanzmarktkapitalismus erstmal weniger zu tun und auch nicht mit Spekulation. Ist vielleicht tatsächlich ein sehr interessanter Trend der Deutschen Bank, an dem man vielleicht was festmachen kann.
Michael, ja, möchte ich Genau, ganz kurz einwerfen. Das ist im Grunde natürlich richtig, aber die Deutsche Bank spricht zumindest davon, dass sie sich genau darauf sehr, sehr stark konzentrieren will. Also sie möchte sozusagen aus diesem spekulativen Investmentbanking raus, um die großen Räder zu drehen wie andere große Konzerne in dieser Branche, sondern sie möchte sich wieder auf die Wurzeln besinnen. Genau. Und die Wurzeln der Deutschen Bank sind, deutsche Unternehmen ins Ausland zu begleiten. Das heißt, sie möchte diese Schlüsselrolle dann doch übernehmen und das wird sozusagen das Herzstück und zentral für die Deutsche Bank dann sein.
Jetzt frage ich mich an dieser Stelle, was ich bisher begriffen habe, dass für Banken dieses Kerngeschäft lange nicht mehr lukrativ genug war. Also dass man auch gerade deswegen so stark ins Investmentbanking gegangen ist, weil eben auch angesichts niedriger Zinsen und dergleichen im Prinzip das gar nicht so richtig attraktiv ist. Ist das denn jetzt wieder attraktiver geworden oder ist das im Prinzip eine Hoffnung auf die Zukunft?
Also ich glaube, in diesem jetzigen Umfeld ist es relativ schwierig, denn die Konkurrenz ist relativ hoch, da Unternehmen zu begleiten. Das machen natürlich auch andere. Frau Gero hat das eben auch angesprochen. Und die Zinsen sind immer noch bei Null und sie werden dort auch lange bleiben, so wie es aussieht. Das heißt, die wirtschaftlichen Bedingungen, die sind keinesfalls einfach. Was ich vermute, ist, dass die Deutsche Bank einfach gesagt hat, mit dem Investmentbanking der alten Prägung, dieser internationalen Spekulation sozusagen, wenn wir es so nennen wollen, da müssen wir raus, denn die haben uns sehr, sehr viele Verluste eingebracht. Und wenn wir die jetzt noch mitschleppen würden, dann kommen wir nie auf den grünen Zweig. Also ich glaube, das ist eher sozusagen eine Reaktion aus der Not heraus, um sich da noch was anderes zu besinnen. Mhm.
Ja, die ganzen Prozesskosten, die Rückstellungen, ja, die ja, ich weiß, ein großes Drittel des Portfolios der Deutschen Bank ausgemacht haben. Aber mir fällt nur ein, ich war letzte Woche beim Mittelstandstag in Baden-Württemberg, ja. Und wenn Sie da angucken, was die Raiffeisenbanken so machen an wirklich ganz punktgenauer Förderung dieses deutschen Speckbauches, ja, wo die ganzen Hidden Champions sind und diese ganzen kleinen Mittelständler, die da irgendeine Schraube tüfteln und so, ich glaube wirklich, da spielt die Musik. Und kann ich mir nur wünschen, dass die Deutsche Bank da wieder hinkommt, indem sie auch die deutschen Geschäfte für deutsche Firmen begleitet.
Ist das auch ein Zeichen dafür, dass wir, ich sage jetzt mal im Sinne des großen deutschen Wir, dass wir das nicht so richtig können, diesen Raubtierkapitalismus, Investmentbanking und am besten doch lieber die kleine Schraube im großen Stil finanzieren?
Also ich persönlich.
Ich weiß nicht, ob das. Ja, Entschuldigung, Frau Gero.
Ich hätte nichts dagegen. Als Politikwissenschaftlerin kann ich nur sagen, das wird sowieso nicht mehr lange funktionieren. Und in der Politikwissenschaft, in den Sozialwissenschaften werden immer ganz andere Sachen verhandelt. Ja, wir sind wieder bei Republikanismus, bei Sozialismus, bei The Commons, bei Gemeinnützigkeits-, Genossenschaftsgeschichten und so weiter. Das ist ganz stark im Trend. Insofern ist die Deutsche Bank da, glaube ich, ziemlich im Trend, wenn sie wieder zurück zur Erde will.
Jetzt bin ich gespannt, was der Ökonom in Frankfurt sagt, Michael Erhardt.
Ja, das ist die positive Lesart. Aber man muss natürlich auch sagen, dass dieser Geschäftszweig dieses spekulativen Investmentbankings jahrelang, fast jahrzehntelang auch Milliarden Gewinne beschert hat. Und jetzt hat man natürlich dann auch in den letzten 10 Jahren die Konsequenzen gemerkt. Denn da hat man es mit den Regeln oft nicht so genau genommen. Und deswegen kamen ja diese Milliardenstrafen dann zustande. Also ich würde sagen, das ist natürlich nicht so eine nationale Frage, dass man sagen kann, die Deutschen können das nicht. Die haben das lange Zeit sehr, sehr stark mitgedreht und sehr, sehr erfolgreich. Nur waren sie da eben auch, ich sag's jetzt mal frei heraus, in allerlei Schweinereien verwickelt.
Michael Erhardt, vielen Dank für diese Information und Einschätzung nach Frankfurt am Main in unser Börsenstudio. Ulrike Gero, vielen Dank bis hierhin. Sollte Deutschland mehr Engagement zeigen im Kampf gegen den IS in Syrien, auch durch Soldaten am Boden? Diese Forderung steht im politischen Raum mit diesem Wochenende, erhoben von den Vereinigten Staaten. Die Union, da gab es Stimmen, will diese Bitte ernsthaft prüfen. In der SPD heißt es weitgehend nein. Ulrike Gero, jetzt hätte ich gerne Sie einfach direkt gefragt, was Ihre Antwort wäre, bevor die Bundesregierung sich entscheidet. Aber wir hören aus der Regierungspressekonferenz, dass Steffen Seibert, der Regierungssprecher, schon für die Bundesregierung das ausgeschlossen hat. Eine falsche Entscheidung?
Ja, ich würde sagen, zumindest ein Zielkonflikt, ja. Also wenn wir uns dem Konflikt nicht stellen und dafür auch keine Verantwortung übernehmen wollen, dann müssen wir uns natürlich nicht beschweren über das, was wir am Anfang der Sendung diskutiert haben, nämlich die Flüchtlingsströme, ja. Also zu sagen, wir haben damit alles nichts zu tun, wo die Kurden im Prinzip dafür sorgen, dass die Situation in Syrien halbwegs stabil bleibt und uns natürlich auch eine Menge Flüchtlinge vom Halse halten, in Anführungsstrichen. Das ist einfach immer so einbahnstraßenmäßiges Hinschauen, ja.
Aber gut, viele befürchten die alte Logik, die Einbahnstraße, wenn man nur irgendwo militärisch da ist, für Ordnung sorgt, dass sich dann die Dinge auch befrieden, die hat sich ja leider in den letzten Konflikten nicht wirklich bewahrheitet, gerade im Mittleren und Nahen Osten.
Ja, da bin ich dabei, aber es gibt auch, ich erinnere mich an Interviews auch im Deutschlandfunk von, ich glaube, es war eine Referentin der Böll-Stiftung, die vor Ort ist, die Lage gut einschätzen kann. Ja, also sie können nicht alles nur mit Drohnen und aus dem Luftraum heraus machen. Damit will ich jetzt hier nicht irgendwie so als Kriegstreiberin erscheinen, das ist ja gar nicht mein Ding, aber zu sagen, wo ist eigentlich unsere Verantwortung? Und in diesem Fall geht es ja darum, machen das nur die Amerikaner, unterstützen nur die Amerikaner die Kurden, lassen wir die Kurden mit dem IS alleine, beschweren uns darüber, aber wenn wir dann diejenigen Deutschen zurücknehmen sollen, die für den IS gekämpft haben, also das ist schon immer auch nur so mit einem Auge hingucken und ich würde mir da einfach ein bisschen mehr Beherztheit bei der Frage wünschen, wie wir auch offensiv engagiert versuchen, mit diesem Konflikt den beizubekommen, damit wir uns nicht nur beklagen über alles, was wir nicht wollen.
Mhm. Ja. Es gibt ja einige, die sagen, genau darin liegt die Stunde Europas, dem Moment, in dem die Vereinigten Staaten diese Rolle nicht mehr wahrnehmen. Auch ein großer Einigungsmoment für die europäische Idee. Mein Problem damit ist, das folgt dieser alten Logik, ja, die Einigungskriege, die zu Nationalstaaten geführt haben. Also, dass wir letztendlich über das Militärische das hinkriegen, was wir über viele Jahrzehnte bei Europa nicht so richtig vorangebracht haben, nämlich dass dieser Kontinent zusammenwächst.
Ja, das wollte ich nicht meine Aussage sein. Ja, wir brauchen jetzt hier nicht den großen Einigungskrieg und schon gar nicht im Nahen Osten. Da ist nichts zu gewinnen. Geht ja nicht nur um Syrien und die Kurden, ja. Da ist noch der Iran, Saudi-Arabien und so weiter.
Also ich wollte Sie auch nicht so falsch verstehen, aber wenn Sie sich mal angucken, da wo Europa gerade vorankommt und Ursula von der Leyen ist letztendlich auch eine Personalie, die da reinpasst, die ganz engagiert die militärische Zusammenarbeit in Europa vorangetrieben hat, deswegen ja auch viel Vertrauen in Mittel- und Osteuropa hat, dass wir auf diesen Feldern jetzt Fortschritte erleben müssen, aber damit am Ende eine Europäische Union kriegen, die sich durch Frontex ausdrückt, durch militärisches Engagement. Also so als glühender Europäer hörst du dann langsam bei mir auf zu glühen, weil ich denke, ist es das eigentlich?
Ja, ich hatte schon gesagt, glühender Europäer ist ein problematischer Begriff, aber jetzt mal ganz abstrakt auf der Metaebene argumentiert, haben Sie völlig recht. Ja, Nationenbildung hatte immer was mit Kriegen zu tun, auch Bismarck und so weiter, Deutsch-Französischer Krieg. Und insofern haben wir natürlich als Europäische Union, weil wir ein Friedensnarrativ haben, das Problem mit dem Krieg. Ja. Das Problem, was wir aber auch haben, ist natürlich Adornos Problem. Ja. Nie wieder Krieg reicht einfach nicht. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz. Ja. Und insofern kommt natürlich Europa, wenn wir nur den Krieg ablehnen, weil wir ein Friedensnarrativ haben, kommen wir nicht zu dieser dialektischen Betrachtung, für die Adorno immer noch zu loben ist. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz. Wir können auch nicht so tun, als wenn es keine Kriege gäbe und nur durch Wegschauen glauben, Politik zu machen.